Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mavis. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro Zelle und Lukas Kruse. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo liebe Basketballfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse und an meiner Seite wie immer mein Co-Moderator, Co-Kommentator, Partner in Crime, Sandro Zähle. Grüß dich, Sandro.
Hallo.
Die ersten beiden Spiele der NBA Playoffs mit Beteiligung der Dallas Mavericks sind gespielt. Es gibt die Serie gegen die Los Angeles Clippers. Es ist eine Menge passiert, darüber wollen wir reden. Das tun wir aber nicht, ohne dass wir vorher auf ein paar andere Dinge eingegangen sind, nämlich die allgemeinen Themen. Die dürft ihr natürlich auch in dieser Woche wieder von uns aufgearbeitet bekommen oder zumindest kurz mal erwähnt bekommen. Thema 1, die anderen Playoff-Serien. Wir werfen mal kurz einen Blick rüber, bringen euch mit den Ergebnissen auf den aktuellen Stand. Mehr dann aber auch nicht. Die Bucks haben gegen die Magic ihr erstes Spiel verloren, liegen 0-1 hinten. Gleich ist es auch den anderen First Seed Team ergangen, nämlich den Los Angeles Lakers. Die haben gegen die Portland Trail Blazers verloren, liegen auch mit 0-1 hinten. 0-1 steht es auch zwischen den Pacers und Miami. Boston führt 2-0 gegen die Sixers. Die Raptors führen 2-0 gegen die Brooklyn Nets. Die Houston Rockets 1-0 gegen Oklahoma City Thunder. In den Serien zwischen den Nuggets und den Utah Jazz ist da in der Serie ist es ausgeglichen und wie es bei den Clippers und den Mavs steht, da kommen wir natürlich gleich noch drauf. Das wollen wir noch nicht vorwegnehmen. Und ich übergebe an meinen reizenden Co-Kommentator. Es gab auch die Bubble Awards in dieser Woche. Wie haben denn die Mavs abgeschnitten und wer hat die anderen Awards bekommen?
Also die Mavs haben gut abgeschnitten. Ist das einzige Team, das in beiden Bubble-Teams jeweils einen Spieler aufweisen kann. Einmal Luka Doncic im Bubble-First-Team mit Damian Lillard, Devin Booker, TJ Warren und James Harden. Und Kristaps Porzingis im Bubble-Second-Team mit Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Caris LeVert und Michael Porter Jr. Den Bubble MVP Award hat einstimmig Damian Lillard gewonnen. Und beim Coach wurde Monty Williams als bester Bubble Coach gekürt.
Genau, der ist von den Phoenix Suns, genau. Die ja mit 8-0 ordentlich durchmarschiert sind durch die Bubble. Auch zweimal gegen die Mavs gewonnen haben. Also ich denke, nicht unverdient. Hast du gegen irgendeine der Auszeichnungen was einzuwenden oder denkst du, da wurde sich schon so entschieden, wie du es auch gemacht hättest?
Wie wir letzte Woche gesagt haben, Bubble MVP Damian Lillard oder Devin Booker und mir war es in dem Sinne relativ egal. Ich fand beide super, also ich stimme da komplett zu.
Das ist gut. Wollen wir uns auch nicht über die anderen Experten stellen, die das entschieden haben. Wir sind dann auch nur ein kleiner NBA-Podcast aus Deutschland. Wollen wir uns dann mal der Serie zuwenden, widmen, gegen die Clippers. Es ist die erste Playoff-Serie unter Beteiligung der Dallas Mavericks seit 2014 und
2016.
Ja, 2016, Entschuldigung. Du hast natürlich vollkommen recht. man hat so ein bisschen gemerkt zu Beginn, nervöser Start der Dallas Mavericks, oder was hattest du für einen Eindruck?
Also sehr, sehr nervös gestartet. Früh lagen sie mit 10-0 hinten, 3 Turnover gehabt und dann hat Rick Carlisle gleich mal Timeout gezogen, weil er halt auch gemerkt hat, es läuft nicht. Luka Doncic ist auch ausgerutscht, hatte dann Schmerzen, wurde im Lockerroom behandelt. Vermutlich war es wieder der Knöchel. Ganz genau sehen konnte man es nicht. Genau, und dann ging es im ersten Viertel gut los, oder gut weiter für die Mavs. Dann halt sind sie mal aufgewacht und hatten einen 13-2-Lauf. Mitte des ersten Viertels.
Genau, generell, ja, 4 Minuten vor Ende des ersten Viertels war man dann dran. 22-22 stand es dort. Generell, Luka Doncic irgendwie, ja, weiß ich nicht, ob der Druck zu groß war, ob er einfach noch nicht sich so wohl gefühlt hat in dem Spiel. 5 Turnover allein im ersten Viertel. Es sollten, glaube ich, 11 im gesamten Spiel werden, was fast der All-Time-Rekord, weil ich glaube, James Harden hat mal 12 Turnover geworfen. Also das war in der Hinsicht auf jeden Fall kein gutes Spiel und sicherlich ein Faktor, der am Ende zum Ergebnis beigetragen hat. Wir sehen dann auch Boban Marjanovic, der Minuten sieht. Ich denke, prinzipiell im ersten Spiel hat er nicht so richtig viel Werbung für sich gemacht. Oder wie hast du seine Rolle in Spiel 1 gesehen?
Ich fand auch, im ersten Spiel war er, ich will nicht sagen mit nervös, aber man hat gemerkt, er ist noch nicht hundertprozentig dabei. Gut gefallen hatte mir auf jeden Fall nicht. Besser halt im zweiten Spiel, aber dazu später.
Genau. Dann gab es eine Phase, in der die Bank auch nochmal ein bisschen Energie mit reingebracht hat. Ausgerechnet Michael Kidd-Gilchrist, der ja offensiv eher so eine ganz große Schwachstelle war, nagelt gleich 2 von 3 wichtigen Dreiern rein und sorgt damit dafür, dass die Mavs wirklich gut dabei sind. Generell muss man sagen, kam in diesem Spiel von der Bank nicht so viel. Das werden wir auch gleich nochmal weiter analysieren. Und dann im zweiten Abschnitt hatten die Mavs auf einmal eine richtig, richtig gute Phase. Man startete so rein, dass man die Führung auf 10 Punkte ausbauen konnte. Und irgendwie waren alle ein bisschen überrascht, konnten sich immer mal wieder dann aber zurückkämpfen, die Clippers. Unter anderem mit einem 12-0-Run Mitte des zweiten Viertels erst von den Mavs und dann einem 0-0-Run als Konter von den Clippers. Also es war ein Hin und Her. Und generell muss man sagen, ein spannendes Spiel, was mit 69-66 in die Halbzeit gehen sollte. Also würde ich sagen, mit der ersten Halbzeit war man doch trotz der Turnover und der Wackler, die man hier und da hatte, aus Mavs Sicht doch sehr zufrieden, oder?
Muss man wirklich sagen, sie haben sich gut zurückgekämpft, hatten auch insgesamt einen 48-18 Run. Klar, dass man denn nur mit 3 Punkten Führung in die Halbzeit geht, kann man sagen, ist ein bisschen wenig. Zeigt aber halt auch, dass sie am Anfang echt ein bisschen verkackt haben, aber dann auf einmal wirklich den Schalter umgelegt haben und dann, wie gesagt, so ein 30 Punkte plus Run hinzulegen gegen die LA Clippers, ist auch nicht so schlecht. Also man muss wirklich sagen, die erste Halbzeit fand ich wirklich sehr, sehr gut.
Ja, vor allem offensiv hat man da wieder gezeigt, dass man eben ja eines der besten Teams der Liga ist, was das Offensiv-Rating angeht, sogar eines der besten der Geschichte. Generell, was man auch sagen muss, und das stimmt positiv, gerade in der ersten Halbzeit fiel auch der Dreier verdammt gut. 12 Dreier hat man da getroffen. Das sind die meisten in der Playoff-History für eine erste Hälfte aus Sicht der Dallas Mavericks. Das stimmte auf jeden Fall positiv. Da haben natürlich auch die von Michael Kidd-Gilchrist beigetragen. Wie gesagt, 2 von 3 hatte er getroffen. Und dann kam es zum dritten Viertel und es kam zu der wohl meistdiskutiertesten Szene der bislang, ja, des gesamten Turniers in Orlando fast, würde ich sagen. Es gab ein Gerangel zunächst zwischen Doncic und Morris Senior, die sich so ein bisschen nach einem Pfiff noch so ein bisschen weiter gerangelt haben. Da gab es einen kleinen Schubser, halt so ein bisschen hitzköpfig, Playoff-Basketball eben. Und dann hat sich Porzingis da zunächst dazwischen gestellt, um die beiden Streithähne so ein bisschen auseinanderzuhalten. Und dann kam, glaube ich, nochmal ein Spruch von Morris in Richtung Porzingis oder in Richtung Doncic, das ist nicht ganz klar. Und es gibt technisches Foul für beide. Das Problem an der Sache, Kristaps Porzingis hatte vorher schon ein technisches Foul kassiert, und zwar nach einem Block, der ihm allerdings als Foul gewertet wurde. Da hat er dann in die Luft geboxt und das wird laut Regelwerk als technisches Foul geahndet. Also laut Regelwerk, verständlicher Call. Wollen wir vielleicht erstmal über den ersten reden. Der Block war sauber wie sonst nichts. Also das war eine klare Missentscheidung, ein Misscall, habe ich es genannt. Muss man dafür ein technisches Foul zeigen oder muss diese Regel vielleicht geändert werden, dass dieses in die Luft schlagen? Also wollen wir den Sportlern alle Emotionen verbieten?
Ich finde, gerade in den Playoffs herrschen einfach so krass viele Emotionen. Und dann fliegt halt mal so eine Faust in die Luft. Na, meine Güte, er hat jetzt keinen getroffen. Also ich finde, das ist jetzt nicht so schlimm. Und da war, er hat, beziehungsweise er wusste halt auch, dass da ringsherum jetzt erstmal keiner steht, den er irgendwie ins Gesicht boxen kann. Also, ich finde, in der Regular Season können sie von mir aus die Regel gerne lassen, aber in den Playoffs können sie die Regel einfach mal sein lassen, weil da einfach so viele Emotionen herrschen. Und wie du schon sagst, der Block, der war so krass sauber. Also so sauber kriege ich meine Wohnung nicht mehr. Weiß ich nicht, also keine Ahnung. Und dass man sich dann darüber aufregt, wenn man weiß, dass es clean war, ist verständlich. Und wie gesagt, die Emotionen sind halt einfach überkocht und dann hat er halt einfach mal die Faust in der Luft geschwungen. Dann ist es halt so. Also für mich ist das eigentlich jetzt kein technisches Foul.
Genau, entscheidend finde ich eben, dass er dabei kein Spieler oder Referee angegangen ist, sondern er ist nicht mal in die Richtung von jemandem gegangen, sondern quasi so in die Leere, hat sich geärgert und hat dabei so, ja. Dann kommt eben dieses Gerangel, diese Situation mit Morris. Also zwei Aspekte. Die erste ist, Kristaps Porzingis muss da vielleicht nicht so reingehen, wenn er ein technisches Foul schon hat. War vielleicht nicht besonders clever. Man darf auch nicht vergessen, der junge Mann ist, glaube ich, 25. Es sind auch seine ersten Playoffs. Es steht eine Menge auf dem Spiel. Das Spiel war eng. Dallas war voll im Spiel. Da hat er seiner Mannschaft auf jeden Fall nicht den größten Gefallen getan. Der zweite Punkt, mir fehlt da aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen das Fingerspitzengefühl der Referees. Auch sie wussten, dass da schon technisches Foul war. Und es war das erste Mal überhaupt, dass Kristaps Porzingis in einem NBA-Spiel vom Platz geflogen ist, wegen zwei technischer Fouls. Das heißt, er ist jetzt nicht unbedingt als Raufbold bekannt. Natürlich haben sie ihn gewertet als jemand, der die Situation da hochgekocht hat. Wie gesagt, dieser Call ist an sich verständlich, aber im Hintergrund mit allem rundherum, würde ich sagen, hat mir da so ein bisschen das Fingerspitzengefühl gefehlt. Würdest du da noch was zu ergänzen?
Nö, da stimme ich dir wirklich komplett zu. Ich fand es halt auch ein bisschen verständlich, dass man da beide ein technisches gibt, aber halt, wie du schon sagst, man hätte da auch einfach mal sagen können, okay, die Emotionen sind gerade hochgekocht, kommt jetzt runter und fertig ist.
Absolut. Ja, und dann ging es eben ohne Kristaps Porzingis weiter für die Dallas Mavericks. Auf jeden Fall eine Schwächung für das Team aus Texas. Es ging dann, ja, auch in der Defensive hat erstmal so ein bisschen vielleicht auch eher als Anführer gefehlt. Denn es gab zwei, drei Situationen, ist mir aufgefallen, in denen Kawhi Leonard einen Wurf verworfen hat und dann stand er auf einmal frei unterm Korb, hat sich seinen eigenen Rebound geholt und den dann eben verwertet. Und so kam es dazu, dass man nach dem dritten Viertel 82-87 zurück lag. Generell die Mavs schlechter von außen getroffen als in der ersten Hälfte. Man hat sich in den letzten 5 Minuten mal 2 Minuten gegönnt, indem man gar nicht getroffen hat. Und ja, es gab so einige Situationen, die doch sehr unglücklich waren. Am Ende war es ein doch engeres Spiel, als man es erwarten konnte. Ein paar Transition Plays und Klatschdreier der LA Clippers machen dann den Deckel drauf in Person von Paul George, 48 Sekunden vor Ende ins Gesicht von Finney Smith, nochmal ein Dreier geworfen, Deckel drauf gemacht. Dallas versucht es natürlich nochmal, aber da war dann nichts mehr zu holen. Und so geht das erste Spiel mit 110-118 an die LA Clippers. Fangen wir mit dem ersten an. Trotz einiger negativer Sachen muss man sagen, die Mavs haben sich gut geschlagen fürs erste NBA-Playoff-Spiel von vielen Spielern.
Ich muss wirklich sagen, ich war auch positiv überrascht. Wo ich das Ergebnis gesehen habe, nur minus 8 Punkte, war ich eigentlich schon zufrieden. Wo ich dann noch gehört habe, dass Kristaps sozusagen eigentlich fast nur die Hälfte mitgespielt hat, war ich noch positiv überrascht. Also man muss wirklich sagen, ohne den zweiten Starspieler trotzdem so mithalten zu können, ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Leistung. Und mich hat es positiv gestimmt. Luka Doncic auch mit 42 Punkten, was auch ein NBA-Rekord ist, beziehungsweise Playoff-Rekord, weil es die meisten Punkte eines Spielers in einem Playoff-Debüt sind. Genau, im zweiten Spiel hat er noch einen Rekord aufgestellt, aber dazu dann später noch ein bisschen mehr. Genau, also ich war wirklich sehr positiv gestimmt.
Ja, das war ich auch. Und vor allem, wenn man sich dann eben noch die Turnover-Statistik anguckt. 21 Turnover der Mavs gegen 11 der Clippers. Das heißt, die Clippers haben als Team genauso viele Turnover wie Luka Doncic alleine. Das heißt, man hätte das Spiel mit ein paar Possessions mehr vielleicht sogar gewinnen können. War vielleicht einfach nicht sein Tag, was so das Passspiel und die Entscheidungsfindung angeht. Wer 42 Punkte macht, dem kann man am Ende trotzdem nicht so böse sein. Ansonsten kurz noch zur Einordnung. Tim Hardaway Jr. 18 Punkte, Seth Curry mit 14 und Porzingis auch mit 14. So ein bisschen die Unterstützung von der Bank hat gefehlt bei den Dallas Mavericks, aber auch bei den LA Clippers kam nicht so viel von der Bank, wie man vielleicht vor der Serie erwartet hätte. Kawhi Leonard 29, Paul George 27, Morris 19, dann Mann mit 14 und Zubac mit 10. Beide Bänke hatten nicht so einen großen Einfluss. Da werden wir aber, denke ich, nach dem zweiten Spiel auch nochmal drüber sprechen. So, also ein Spiel, was hauptsächlich geprägt war von dem Gerangel und dem Feldverweis von Kristaps Porzingis. Wir beide waren positiv danach, diesem Spiel gestimmt. Was wir noch vergessen haben zu sagen, Seth Curry kam von der Bank, denn Maxi Kleber wurde in die Starting Five beordert und hat da einen ganz guten Job gemacht. Darauf gehen wir aber, denke ich, in Spiel 2 noch ein bisschen dezidierter ein. So erstmal die Einordnung zu Spiel 1 und damit auch der erste Part vorbei. Es gibt eine kurze Pause und dann sprechen wir über die letzte Nacht und Spiel 2 zwischen den Dallas Mavericks und den LA Clippers hier bei Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks bei meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Und damit willkommen zurück zu Folge 5 von Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch mein Gast, mein Co-Kommentator, mein Co-Moderator Sandro Zehle. Und wir sprechen über die ersten beiden Spiele der Playoff-Serie zwischen den Dallas Mavericks und den LA Clippers. Spiel 1 ging an die Clippers mit 110 zu 118. Spiel 2, ähnliche Vorzeichen in der Starting 5. Veränderte sich auf beiden Seiten, glaube ich, nichts. Kristaps Porzingis war im Vorfeld etwas fraglich, hatte Knieprobleme, sah dann aber im Spiel so aus, als hätte er die relativ gut weggesteckt. Also ist mir jetzt nichts weiter aufgefallen, dass er da irgendwie Bewegungsschwächen hat. Oder hast du da als Physio, der ja auf sowas genauer ein Auge hatte, irgendwie Anzeichen von Einschränkungen gesehen?
Phasenweise mal so kleine, aber jetzt keine großartigen, worüber ich mir jetzt große Gedanken mache.
Das ist schön zu hören. Auf der anderen Seite fehlte Patrick Beverley, der war nicht dabei, musste aussetzen wegen Wadenbeschwerden. Und die Mavs, die hatten gleich richtig Bock. Also das, was wir im Spiel 1 so ein bisschen vermisst haben, so diese, oder wo wir das vielleicht noch bezeichnet haben als kurze Startschwierigkeiten, Nervosität, das gab es in Spiel 2 nicht mehr. Erstmal die Mavs, schöner Pass von Doncic auf Kleber, Alley-Oop-Anspiel, 2-0. Dann gab es einen offenen Dreier von Doncic nach Offensiv-Rebound von Kleber, einen tiefen Dreier von Porzingis und noch ein paar andere schöne Situationen. Und auf einmal waren die Mavs 15-2 vorne. Warst du überrascht, mit wie viel Schwung und Krawall die Mavs da aus der Kabine gekommen sind?
Auf jeden Fall. Also ich hätte es nicht gedacht, dass man so schnell denn doch so einen relativ großen Vorsprung rausholen kann gegen die LA Clippers, die ja eigentlich mit Favorit oder einer der größten Favoriten auf den Titel sind. Und zweimal von den drei Situationen, die du gerade genannt hast, Maxi Kleber mit dabei. Also es ist auf jeden Fall, er gefällt mir.
Ja, wir hatten es ja. Wir hatten es ja gefordert, so ein bisschen in den vergangenen Folgen, dass man gerade in den Playoffs gegen die Clippers in diesem Matchup ihn mal reinbringen kann. Und mir gefällt auch die Idee, ihn reinzusetzen und Kleber und Curry von der Bank zu haben. Denn die Bank ist ein wichtiger Faktor in dieser Serie, oder da gingen wir zumindest von aus, können wir gleich noch drüber sprechen, ob sie das bisher war, zumindest auf Clippers Seite. Aber die Idee, noch einen weiteren Scorer auf der Bank zu haben und mit Kleber eben einen guten defensiven Mann, der aber auch offensiv durchaus gefährlich sein kann, die Idee hat mir gut gefallen und die hat sich bisher, finde ich, in den ersten beiden Spielen durchaus so bewahrheitet. Nach einer 15-2-Führung kamen dann die Bankspieler das erste Mal aufs Feld bei den Clippers und hatten einen 8-0-Run, konnten somit also die Verhältnisse wieder ein bisschen entspannen, den Schwung reingebracht. Was man vielleicht auch noch erwähnen muss, im ersten Viertel Paul George gleich mit 3 Fouls nach Viertel Nummer 1. Das sollte vielleicht noch ein Thema werden. Die Foul-Problematik auf jeden Fall nach dem ersten Viertel sah es dann wieder ein bisschen ausgeglichener aus. 29-25, also nach dem ersten Abschnitt. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, Boban Marjanovic wieder ordentlich Minuten gesehen. Schöne Szene übrigens, wer das Spiel gesehen hat, es gab einen kurzen Audiomitschnitt von Marcus Morris, der beim Freiwurf neben Boban stand und gesagt hat, ja, du bist ein cooler Typ, ich mag dich. Fand ich irgendwie eine süße Szene und zeigt mal wieder, wie Boban Marjanovic ja einfach ein Liebling ist, sowohl von Fans als auch von den Spielern, gegen die er spielt. Und wie gefällt dir Boban Marjanovic bisher? Er spielt gar nicht so schlecht. Also man denkt ja immer, ja, in so Playoff-Serien ist er nicht so spielbar, aber gerade jetzt gegen die Clippers, die selber nicht so einen Big Man haben, nicht so viele Spieler von seiner Größe und seiner Kraft, kann man den schon spielen. Also er ist jetzt nicht die ganz große Schwäche.
Nee, ich finde, er macht seine Sache wirklich sehr gut. Also jetzt im zweiten Spiel hat er nicht mal 11 Minuten gespielt und in der Zeit 13 Punkte und 9 Rebounds aufzulegen, man kann es schlechter machen, um es mal nett auszudrücken. Also er gefällt mir wirklich sehr gut. Eigentlich auch am defensiven Ende, finde ich, sorgt er dafür, dass die Spieler jetzt nicht gerade direkt auf ihn zurennen und sagen, ey, block meinen Wurf. Also er sorgt auf jeden Fall an beiden Enden für Leistung und das freut mich.
Ja, natürlich allein auch schon aufgrund seiner Größe hat er da häufig einfach Mismatches, die er sowohl offensiv als auch defensiv gut ausspielt. Und der Mann hat ein wahnsinnig feines Handgelenk, was man gerade nach vielen Anspielen von Doncic dann auch sieht. Die Dreier haben wir jetzt anders als angekündigt in der Bubble noch nicht so viel gesehen, wie wir das wollen. Aber wer weiß, was da vielleicht noch kommt im Laufe der Serie. Ja, die Mavs, denen wurde es ein bisschen zu kuschelig, was den Spielstand angeht. Die haben den Atem der Clippers gespürt, sich gleich mal wieder abgesetzt, 15-2-Lauf, da war was. Ja, das hatten wir auch im ersten Viertel gleich zu Beginn. 40-25 dann also. Und dann kam allerdings wieder Jackson und die Clippers auf 4 ran, 3 Minuten vor der Halbzeit. Also es war ein richtig, ja, abwechslungsreiches Spiel, kann man sagen, geprägt von Läufen. Aber so viel können wir schon mal vorwegnehmen. Die Clippers haben in der gesamten Partie nicht einmal geführt. Also irgendwie hatten die Mavs immer eine Antwort auf das, was die Clippers gemacht haben. Das ist schon ein bisschen überraschend, dass man irgendwie diese Läufe immer stoppen konnte, oder? Dass man dafür gesorgt hat, dass die Clippers nicht einmal so richtig hot geworden sind.
Ja, also wie du sagst, zweimal ein 15-2-Lauf der Mavs, immer ein Konter darauf von den Clippers und trotzdem immer eine Antwort halt gefunden, darauf direkt irgendwas dagegen zu unternehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer von Rick Carlisle kam oder ob das allgemein von den Spielern kam, wahrscheinlich alle zusammen. Man muss wirklich sagen, sie haben sich super umgestellt, haben gemerkt, okay, die kommen gerade ran, jetzt müssen wir noch mal eine Stufe höher gehen. Die wissen jetzt, was wir machen. Wir müssen irgendwas anderes machen. Und das haben sie wirklich sehr, sehr gut hinbekommen.
Ja, ich muss da auch Carlisle durchaus loben. Hatte den Eindruck, er hat immer in den richtigen Momenten dann die Auszeit genommen, bevor eben in dem Moment, bevor die Clippers so richtig heiß geworden sind. Und ja, so ging es in die Halbzeit auch mit einer Führung. 61-56, also 5 Punkte vor zur Halbzeit, Doncic schon mit 22 Punkten, 6 Assists, 7 Rebounds, also ganz okayer Arbeitstag bis dahin für den Playoff-Debütanten. Gleiches für Porzingis, 10 Punkte, 5 Rebounds. Boban Marjanovic, du hast es angesprochen, 10 und 8. Und Paul George, der hat einen richtig Abend, also einen sehr bescheidenen, möchte ich sagen. 0 von wir Würfen, das war nicht so stark bis dahin. Und die Mavs, wie gesagt, hatten irgendwie immer was entgegenzusetzen, wenn die Clippers mal aufkamen. Und so war es auch am Ende des dritten Viertels, in dem im Prinzip, ja, bis auf ein bisschen hin und her nicht so mega viel Ereignisreiches passiert ist und die Clippers immer mal wieder näher rankamen und dann hatte Seth Curry auf einmal seinen Moment. 7 Punkte hintereinander am Ende des dritten Viertels sich nochmal abgesetzt und vor allem auch überraschend, dass sie sich absetzen konnten ohne Luka Doncic. Das, was man ja immer so ein bisschen das Gefühl hat, wenn Luka nicht dabei ist, dann fehlt's. Diesmal saß er mit 4 Fouls auf der Bank und die Mavs konnten sich absetzen, am Ende sogar mit einem 13-2-Run am Ende des dritten Viertels. Das könnte noch wichtig werden, dass man den Druck auch ohne die Stars aufrechterhalten kann, oder?
Ja, also wir haben es ja eigentlich bei den Seeding Games immer bemängelt, dass nach Luka wenig bis gar nichts kam, kommt, wie auch immer. Und in dem Viertel haben sie echt super abgeliefert. Das ist auch das Viertel, was sie am deutlichsten gewonnen haben mit 8 Punkten, 37-29. Und wie du sagst, halt mit einem 13-2 Run am Ende. Also man muss wirklich sagen, sie hören auf uns.
So ist es. Aber es waren ja auch sehr offensichtliche Probleme, die sie da hatten. Dann ging es ins letzte Viertel, also mit einer Führung von 13 Punkten. Nach dem dritten Viertel stand es also 98-85. Und Luka Doncic früh mit seinem 5. Foul wurde dann runtergenommen von Carlisle. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Er war da nicht so ganz zufrieden mit dieser Herunternahme. Hat da so doch ordentlich, also erst wollte er draufbleiben. Ich glaube, Trey Burke sollte ihn ersetzen. Und erst hat er dann versucht, irgendwie sich drauf zu stehlen. War da nicht glücklich drüber. Ich glaube, er hat sich mehr darüber geärgert, dass er jetzt 5 Fouls hat und nicht mehr spielen durfte, als über Carlisle. Weil am Ende hilft es ja auch nicht, wenn er dann sein 6. Foul holt, wenn man mit 13 vorne liegt. Am Ende bringt man das Spiel relativ souverän nach Hause, also man hat nicht mehr viel anbrennen lassen im Schlussviertel, gibt es auch nicht mehr mega viel zu analysieren. Die Clippers am Ende auch ein bisschen sehr tief in die Rotation gegangen. Bei den Mavs hat man die Bank nicht so tief rausgeholt, aber man hat trotzdem einigen Spielern noch Minuten gegeben, um das nach Hause zu holen. Hat mir generell gut gefallen. 127-114 der Endstand. Generell muss man eins hervorheben, was für mich einer der Schlüssel oder zwei Dinge, die Schlüssel zum Sieg waren, die so ein bisschen miteinander zusammenhängen. Turnover 9-15 diesmal das Turnover-Battle für die LA Lakers gewonnen und LA Clippers, Entschuldigung, habe ich verwechselt. Es gab diesmal nur ein Turnover von Luka Doncic. Der hat doch, würde ich sagen, die richtigen Lehren gezogen. Und das zweite, der Teambasketball der Dallas Mavericks. 25-16 Assists, während die Clippers den Ball überhaupt nicht ins Laufen bekommen haben, sah es da wesentlich besser für die Mavs aus. Waren das auch für dich so die Schlüsseldinger neben dem Fakt, dass die Würfe gefallen sind?
Ja, also wie du schon sagst, Luka mit nur einem Turnover. Das hat auf jeden Fall den Ausschlag gegeben. Nur 9 Turnover, also insgesamt 12 weniger als im ersten Spiel. Und Luka hat ja auch nach dem ersten Spiel gesagt, wir müssen darauf achten, weniger Turnover zu fabrizieren. Hat er auch so ein bisschen mehr auf sich bezogen. Und das haben sie geschafft. Und deswegen und halt auch, weil sie einfach Teambasketball gespielt haben, haben sie meiner Meinung nach auch, weil die Würfe gefallen sind und man die Clippers relativ gut in Schach gehalten hatte, haben sie dann den Sieg souverän über die Spielzeit gebracht.
Ja, aber unsere Meinung ist ja nicht die einzige, die zählt, sondern auch die von Kristaps Porzingis. Der hat sich so ein bisschen über seinen ersten Playoff-Sieg seiner Karriere gefreut und analysiert, woran hatte denn ihr liegen? Wir hören mal rein.
Playoffs is different. The intensity is much higher. I would say the difference in the regular season, they came out more aggressive than us. And even also in the first game, they kind of came out real aggressive. But we knew they weren't going to able to keep that physicality, that aggressiveness throughout the whole game. So we stayed calm and that's it. Now it's the second game and we came out maybe more ready than they did in the beginning. And at the end, we knew they were going to get back in the game somehow and we stayed calm. The intensity is high in the playoffs. Every game is life or death and we're going to give it our all and see where we end up and then, you know, we can live with the results, whatever it is.
Also sie haben auf einer Intensitätsebene gewonnen, kann man sagen, hat Kristaps Porzingis nach dem Spiel analysiert. Das Video gibt es auf dem Twitter-Account von den Dallas Mavericks. Hattest du auch das Gefühl, dass das eigentlich schon früh klar war, dieses Spiel wird anders, weil sie eben auch so heiß rausgekommen sind, hart verteidigt haben, gerade am Anfang und vorne eben ihre Würfe getroffen haben, war diese Intensität, die wir ja auch so ein bisschen analysiert haben, dass sie auf Grundlage der fehlenden Intensität in dem Seeding-Spiel noch verloren hatten, dass sie jetzt auf einmal da war?
Wo sie denn wirklich so schnell rauskamen mit dem 15-2, war ich schon so, okay, die Mavs sind heiß, die wollen das Ding gewinnen, die wollen die Serie ausgleichen. Und da hatte ich halt wirklich sehr große Hoffnungen und zum Glück kam es ja dann auch so, dass sie gewonnen haben.
Meinst du, die Mavs können auch trotz ihrer geringeren Playoff-Erfahrung diese Intensität jetzt über die verbleibenden Spiele aufrechterhalten oder wird es jetzt weiterhin so ein Auf und Ab, einfach weil vielleicht die Erfahrung fehlt, weil die Clippers auch ihren Gameplan gut anpassen können, weil sie ja auch mit Doc Rivers und Tyronn Lue durchaus ein sehr, sehr erfahrenes Coaching-Duo da an der Seitenlinie haben, oder haben die Mavs jetzt vielleicht einen Weg gefunden, wie man zumindest diese Serie verdammt schwer halten kann?
Sie haben auf jeden Fall einen Weg gefunden, um die Serie spannend und auch lang zu gestalten, sage ich jetzt mal. Lang ist jetzt auch übertrieben, sage ich jetzt mal. Vielleicht schaffen sie es wirklich noch, einen Sieg zu holen. Ich glaube aber wirklich so 4-2 ist das Maximum. Also ich glaube nicht, dass es ein Game 7 geben wird, weil denn doch die Clippers ein bisschen mehr Erfahrung haben. Finde auch, Kawhi ist einfach besser noch als Luka Doncic und Kristaps Porzingis. Paul George möchte ich jetzt nicht unbedingt gerade ansprechen. Nein, Spaß. Nach dem Spiel 2, wo er so desaströs war, kann ich jetzt nicht sagen, dass er jetzt besser ist als die beiden. Aber sie haben halt einfach Kawhi in ihren Kreisen und der kann halt noch 2-3 Stufen mehr. Und deswegen denke ich, Game 6 ist Maximum, was die Mavs noch erreichen können.
Ja, um nochmal auf das Spiel kurz abschließend zurückzukommen. Die Mavs werfen starke 50% aus dem Feld, eine ordentliche Dreierquote oder eine sehr gute Dreierquote von 44,8%, 70% von der Freiwurflinie ist solide, können wir mit leben, haben wir schon wesentlich schlechter gesehen. Auf der anderen Seite 44% aus dem Feld, 29,4% Dreierquote, da sieht man doch klar, wo es bei den Clippers gemangelt hat. Bei den Mavs haben wir schon gesagt, wie die Scorer sich aufgeteilt haben. Doncic am Ende mit 28, 7 und 8. Porzingis mit 23 und 7. 3 von 4 Dreier. Da war einer ordentlich vom Parkplatz dabei. Also der hat ein gutes Händchen von außen gehabt. Tim Hardaway Jr. 17 Punkte. Und von der Bank kam noch Marjanovic mit 13, Burke mit 16 und Curry mit 15 Punkten. Am Ende gewinnen die Dallas Mavericks dieses Bankduell 47-37. Vielleicht so eine kleine Überraschung, mit der wir auch so nicht gerechnet hätten. Denn die Bank der Clippers spielt bisher zumindest nicht die Rolle, die sie schon gespielt hat. Mal gucken, ob das im Laufe der Serie noch kommt. Aber im Moment, auch weil ich, wie gesagt, die Idee, Curry von der Bank kommen zu lassen, eigentlich ganz charmant finde, läuft das da ganz gut. Auf der anderen Seite, Kawhi Leonard Double-Double, 35 Punkte, 10 Rebounds und Lou Williams mit 23 Punkten. Paul George, wie gesagt, Rahmen, schwarzer Arm, 14 Punkte, 4 von 17 aus dem Feld, 2 von 9 aus dem Dreierland. Und du hast es schon angesprochen, Luka Doncic mit dem nächsten Rekord, die meisten Punkte in den ersten beiden Karriere-Playoff-Spielen, 70 an der Zahl. Ist da jetzt also der nächste Rekord und der spielt seine ersten Playoffs und der ist noch relativ jung. Ich vermute, da kommt noch ein bisschen was. Kurz, bevor wir jetzt zum Ende kommen, dein Fazit, wie zufrieden bist du jetzt nach den ersten beiden Playoff-Spielen?
Sehr, sehr zufrieden. Nicht nur, weil ich im letzten Pod recht hatte, dass die Mavs das zweite oder dritte Spiel gewinnen. Kann ja immer noch sein, dass sie und das dritte Spiel gewinnen.
Dann wird's spannend.
Dann wird es richtig spannend, aber ich bin wirklich sehr zufrieden. Wie schon gesagt, im ersten Spiel nur mit 8 Punkten verloren, ohne Porzingis die Hälfte der Zeit. Denn im Spiel 2 ein Viertel komplett ohne Luka, trotzdem mit 13 Punkten gewonnen. Also man muss wirklich sagen, ich bin mehr als zufrieden, ich kann nicht meckern. Und deswegen würde ich mir gerne dein Fazit noch hören.
Ich bin auch sehr zufrieden. Und vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, dass die beiden Stars jeweils eine Halbzeit aussetzen mussten, mehr oder weniger, oder ein Viertel. Da schont man natürlich die beiden ein bisschen. Und so eine Serie, wenn sie länger wird, da kommt auch die Kraft ins Spiel. Also vielleicht gar nicht so schlecht. Das soll es gewesen sein mit Folge 1 der Playoffs, quasi Sonderfolge hier am Donnerstag. Wann die nächste Folge kommen wird, müssen wir ganz ehrlich sagen, wissen wir noch nicht so ganz, denn der Kalender ist noch nicht so ganz klar. Verfolgt einfach unsere sozialen Medienauftritte, einmal auf Instagram und einmal auf Twitter. Bei @mavilis_pod kriegt ihr dann die Information. Wir versuchen es, also diesen Samstag wird es keine Folge geben, aber wir versuchen dann entweder am Dienstag oder am Donnerstag euch die nächste Folge zu bringen. Hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie lang die Serie wird. Das wissen wir natürlich noch nicht, einfach da. Ja, uns folgen, gerne auch eure Meinungen, eure Fragen zuschicken. Da freuen wir uns sehr drüber, wenn ihr da aktiv teilhabt. Aktiv könnt ihr uns natürlich auch folgen im Podcatcher eurer Wahl oder auf iTunes. Da gerne auch eine Sternebewertung und oder eine Rezension da lassen. Und ja, das war's von mir für heute. Und das letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer Kollege Sandro. Bitteschön.
Danke fürs Reinhören und dann bis nächste Woche. Schönes Wochenende und dann genießt noch die nächsten NBA Playoff-Spiele. Mal schauen, was da noch so alles kommt. Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mavis. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro Zähle und Lukas Kruse. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.